Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der Journalist, Dokumentarfilmer und Buchautor Stefan Lambi. Schönen guten Tag.
Tag, Frau Münkel, grüße Sie.
Herr Lambi, Sie sind aus Hamburg zugeschaltet, sind gerade nicht in Berlin. Sie sind sonst aber, haben Sie gerade erzählt, sehr oft in Berlin, weil Sie nämlich gerne Filme über politische Umbruchzeiten machen. Und da muss man dann notgedrungen immer mal hier im politischen Berlin umhertanzen, sage ich mal. Sie haben zum Beispiel letztes Jahr für einen Film die Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten von CDU, SPD und Grünen im Wahlkampf begleitet und dazu auch ein Buch geschrieben. Diese derzeitige, ich nenne es jetzt mal Mehrfachkrise, würde sich ja auch ziemlich gut anbieten für einen neuen Film. Ist da schon einer in Planung?
Ja, da ist schon einer nicht nur in Planung, sondern ich drehe tatsächlich. Allerdings war die ursprüngliche Absicht, nicht einen Film über den Umbruch zu machen, sondern über die ersten Monate und vielleicht Jahre der neuen Bundesregierung, dass das dann so heftig werden würde und wir eine Zeitenwende erleben, das große Wort. Das war dann am Anfang nicht zu vermuten und jetzt ist es so und insofern wird es wieder mal ein Film, eine Langzeitdokumentation über einen großen politischen und wahrscheinlich auch gesellschaftlichen Umbruch.
Und weiß nicht, wie kann ich mir das vorstellen? Schlagen da zwei Herzen in Ihrer Brust? Das eine Herz, das sagt, ich als Dokumentarfilmer muss da jetzt gar nicht so viel machen, sondern beobachten, weil die Krisen von selber kommen. Und die andere Seite vielleicht, trotzdem ist Krise natürlich nicht immer gut. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, ich gehe da tatsächlich ergebnisoffen ran und treffe Verabredungen mit einigen Politikerinnen und Politikern und deren Pressesprechern, dass ich die über einen gewissen Zeitraum begleiten und beobachten kann, immer mal wieder sprechen kann und egal, was dann da passiert. Das war vor einigen Jahren schon so und auch vor 4 Jahren, als es so kompliziert war, eine neue Bundesregierung in den Koalitionsverhandlungen zu schaffen. Also da konnte man auch nicht genau wissen, was da passiert. Und jetzt ist es wieder aber noch dramatischer und insofern bin ich froh, dass mich da einige schon ganz gut kennen, offenbar meine Arbeit zumindest als fair erachten und insofern kann ich jetzt auch in dieser dramatischen Phase wieder mit der Kamera dabei sein.
Sind wir gespannt auf das Ergebnis. Das lässt wahrscheinlich noch ein paar Jahre auf sich warten. Und ich kann Ihnen jetzt zumindest aber sagen, was hier jetzt gleich in der nächsten Stunde passiert. Wir besprechen nämlich die Themen, die heute wichtig sind. Heute ist in Brüssel ordentlich was los. Die NATO-Staats- und Regierungschefs tagen, dann folgen die G7-Staats- und Regierungschefs und Chefinnen, also die führenden demokratischen Wirtschaftsmächte und auch die EU-Staats- und Regierungschefinnen und Chefs treffen sich. Ein Dreigipfeltag also, das klingt, ja, wenn man so ein bisschen drauf guckt, so ein bisschen nach Bergsteigen und vielleicht fühlt sich dieser Gipfeltag ja auch für so manchen Politiker oder für manche Politikerin so ein bisschen so an wie eine lange Wanderung, die auch ein bisschen anstrengend werden kann. Herr Lambi, ein Monat ist es schon her, dass der Krieg in der Ukraine begonnen hat, dass Putin da einmarschiert ist. Wie fühlt sich das für Sie denn momentan an? Auch wie so eine anstrengende Tour zu einem Gipfel, wenn wir gerade bei den Gipfeln sind?
Ja, ich glaube, das geht nicht nur mir so, sondern den meisten Hörerinnen und Hörern, dass nach 2 Jahren Corona man dachte, das kann ja kaum noch schlimmer werden. Und jetzt wird es nicht nur ein bisschen, sondern viel, viel schlimmer. Also ich konnte mir tatsächlich auch zu meinen Lebzeiten nicht vorstellen, dass mitten in Europa wieder ein Krieg tobt. Die Koalitionäre, über die wir sicher gleich noch sprechen werden, der Ampelkoalition, konnten sich das offenkundig auch nicht vorstellen. Die wussten zwar über die theoretische Gefahr Bescheid, dass es dann aber tatsächlich einen Krieg geben würde, zu dem sie sich dann verhalten müssen, war den wenigsten wirklich bis in die letzte Konsequenz klar. Und insofern sind sie gedanklich und vor allem emotional doch ziemlich überrascht. Und so geht es auch mir, das gestehe ich.
Ja, und Sie haben schon ein gutes Stichwort genannt, dieses sich dazu verhalten. Es passiert ja momentan ganz, ganz viel, wozu sich eben die Politikerinnen und Politiker verhalten müssen. Also zum Beispiel US-Präsident Joe Biden, der ist schon gestern in Brüssel angekommen, der nimmt an allen Gipfeln teil. Da soll es unter anderem eben um die Frage gehen, wie weitere Sanktionen aussehen könnten. Aber ich muss ehrlich sagen, gerade wenn wir auch uns die Ampelkoalition anschauen, da fällt es mir ziemlich schwer, mir vorzustellen, dass da eine Einigkeit herrscht, die ja jetzt so ganz viel beschworen wird. Also die eine der neuesten Meldungen ist ja eine von Putin, der will, dass das Gas, das zum Beispiel Deutschland ja nach wie vor kauft, jetzt statt in Euro oder Dollar in Rubel bezahlt wird. Und da kam zumindest aus Deutschland jetzt erstmal kein entschiedenes Nein. Also wenn da schon keine Einigkeit besteht, wie denn dann eine Einigkeit zeigen bei diesen 3 Gipfeln?
Ja, deshalb glaube ich, wird bei diesem Gipfel nicht nur Wladimir Putin unter Druck geraten, sondern auch Olaf Scholz. Denn über kurz oder lang wird es bei diesen Gipfeln NATO, G7 und EU darum gehen, ein von allen getragenes, also allen westlichen Staaten getragenes Energieembargo zu beschließen. Das gibt es ja schon in Teilen. Die USA haben das ja ihrerseits schon verkündet. Aber der Druck wächst auch und vor allem auf Deutschland, also auf den Gipfelteilnehmer Olaf Scholz, weil im Innen- und vor allem im Ausland sich zunehmend der Eindruck festsetzt, dass die deutsche Bundesregierung mehr Angst vor den deutschen Autofahrern als vor Wladimir Putin hat. Und diesem Eindruck muss er natürlich entgegentreten. Deshalb glaube ich, der Druck auf Scholz, seine bisherige Linie zu verlassen, wird heute und morgen ziemlich stark werden.
Immerhin gab es ja schon Anzeichen für eine Reaktion. Die Bundesregierung hat gestern Abend wohl eine Arbeitsgruppe gegründet zur Umsetzung der EU-Sanktionen gegen Russland. Also die soll sich darum kümmern. Und da gibt es eine Doppelspitze, die besteht aus einer ehemaligen Oberstaatsanwältin, Nina Thom heißt die, die ist aus Berlin, ist eine Expertin für Korruptionsdelikte und Geldwäsche. Und Johannes Geismann ist der andere Chef dieser Arbeitsgruppe, der war zuletzt Staatssekretär im Bundeskanzleramt. Also immerhin eine Arbeitsgruppe, die sich zumindest vielleicht dieser Frage einmal annähern könnte. Ein erster Schritt.
Ja, also das Wort Arbeitsgruppe, das klingt hässlich in diesem Zusammenhang, weil natürlich die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht warten können, bis in Deutschland eine Arbeitsgruppe beschlussfähig ist. Aber das sind auch komplizierte, auch juristisch komplizierte Fragen, um die es geht. Diese Arbeitsgruppe, die Sie ansprechen, beschäftigt sich ja, so viel ich weiß, auch mit der Frage, wie die Oligarchen in Deutschland bestraft werden und enteignet werden können. Wie also zumindest deren Vermögen hier eingefroren werden kann. Und das ist nicht trivial. Deshalb macht es schon Sinn, so eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe zu schaffen. Aber die möge bitte nicht lange tagen, sondern sehr schnell. Und das traue ich der Bundesregierung zu, dass sie unter dem Druck, den ich eben beschrieben habe, jetzt tatsächlich zu sehr schnellen Entscheidungen in der Lage ist.
Und Sie haben ja vorhin auch schon angedeutet, eben, dass auch Scholz da jetzt tatsächlich unter Druck ist. Erwarten Sie denn da heute auch aus seinen Worten eine Art kleine Kehrtwende in der Frage?
Das wird ganz schwer, weil er sich gerade gestern noch im Bundestag erneut dafür ausgesprochen hat, erstmal kein komplettes Energieembargo gegen Russland zu verhängen, weil er auf die vielen Tausende, zigtausende von Arbeitsplätzen verweist, auf die mögliche Rezession in Europa und vor allem in Deutschland. Also der hatte auch sprachlich schon vorgelegt, also das innerhalb von 24 oder 48 Stunden zurückzuholen, das glaube ich, wird er nicht tun. Deshalb wird es spannend sein zu beobachten, wie die ausländischen Partner sich gegenüber vor allem Olaf Scholz verhalten und dann auch rhetorische Brücken bauen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass das ein zentrales Thema dieser drei Gipfeltreffen sein wird. Und Wladimir Putin hat das jetzt natürlich noch angeheizt durch die Forderung, dass die Energielieferung von Russland an die unfreundlichen Staaten, wie er sagt, bitteschön in Rubel bezahlt werden sollen. Da erhöht er jetzt den Druck vor allem auf die Bundesregierung, weniger auf die USA. Die haben sich dem ja schon, wie gesagt, entzogen. Deshalb gibt es drei Möglichkeiten jetzt für die westlichen Staaten. Entweder sie knicken ein und tauschen dann bei der russischen Zentralbank, die sie eigentlich auch mit dem Embargo belegt haben, Devisen gegen Rubel. Oder sie beschließen ein komplettes Energieembargo. Das will ja Scholz nicht und Habeck auch nicht. Oder man lässt es drauf ankommen und überweist dann doch noch Dollar und Euro. Die Italiener haben das zum Beispiel angekündigt. Also das sind so im Moment die drei Wege, die sich denen auftun. Und die Bundesregierung will und kann das nicht alleine entscheiden, weil sie auch zu Recht immer wieder darauf hinweist, wie wichtig das ist, dass der Westen geschlossen gegenüber Russland auftritt. Deshalb, das wird, glaube ich, neben anderen militärstrategischen Überlegungen das zentrale Thema zumindest heute sein.
Und auch Olaf Scholz hat das getwittert, dass er das zumindest vorhat, dass dieser Dreiergipfel eben den Ernst der Lage zeigt und auch die große Einigkeit und Entschlossenheit zeigen soll. Ein ehrgeiziges Programm nennt Wirtschaftsminister Robert Habeck das Entlastungspaket, das die Ampel gerade schnürt, um die steigenden Energiekosten ein bisschen abzufedern. Der Koalitionsausschuss hat die ganze Nacht bis heute früh getagt. Das ist ja eigentlich was, was sich die Koalition selbst verbieten wollte, Nachtsitzungen durchzuführen, um eben Politik ein bisschen, ich sag mal, menschlicher zu machen, vielleicht auch wacher zu machen. Stefan Lambi ist mein Gast heute Mittag, unter anderem Dokumentarfilmer und Autor. Herr Lambi, zeigt diese Nachtsitzung den Krisenmodus, in dem die Bundesregierung da gerade ist?
Ja, ohne jeden Zweifel. Und sie zeigt auch, dass es heute Nacht oder in den letzten Tagen, muss man sagen, den ersten Streit gegeben hat in der Ampelkoalition, die sich ja ein ganz anderes Miteinander vorgenommen hatte. Vor, ich glaube, anderthalb Wochen hat FDP-Chef Christian Lindner sein Tankrabattkonzept nicht im Bundesfinanzministerium vorgestellt, sondern in der FDP-Zentrale. Da dachte ich schon, warum macht er das wohl? Und das macht er als Parteipolitiker und nicht als Finanzminister. Also er hat da schon von sich aus einen anderen Klang in die Debatte gebracht. Und es ist ja auch kompliziert, wir werden gleich sicher darauf zu sprechen kommen, da die unterschiedlichen Interessen auszugleichen. Aber das ist denen diesmal nur halb oder vielleicht nur ein Viertel gelungen. Es wurde doch offenkundig, dass die Harmonie in der Ampelkoalition nicht so weit trägt, wie man am Anfang dachte.
Bin ich gespannt, warum Sie das so sehen. Wir wollen aber natürlich jetzt erstmal wissen, was da drin ist in diesem geschnürten Paket. Die Koalition hat sich unter anderem auf eine Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe für 3 Monate geeinigt. Und Jörg Münchenberg, unser Hauptstadtkorrespondent, der hat das Pressestatement verfolgt. Herr Münchenberg, was ist denn sonst noch drin in dem Paket?
Also die Energiesteuer haben Sie angesprochen. Da geht es, um das vielleicht noch ein bisschen genauer zu präzisieren, immerhin um 30 Cent pro Liter beim Benzin und 14 Cent pro Liter beim Diesel. Das will man jetzt quasi für 3 Monate aussetzen. Und es soll auch eine Energiepauschale geben für jeden Menschen, der einkommensteuerpflichtig ist. Da geht es um 300 Euro einmalig als Zuschuss zum Gehalt. Dann vielleicht auch für viele interessant und wichtig, gerade für Leute, die den öffentlichen Nahverkehr benutzen. Hier soll es ein Ticket geben. Und zwar, das soll dann nur 9 Euro pro Monat kosten, bundesweit. Das soll für 90 Tage gelten. Also da will natürlich auch, das war natürlich ein Anliegen der Grünen, dass man hier ein Signal setzt. Aber man will auch nicht nur die Pendler unterstützen. Es geht hier auch bei diesem Konzept, das man um 11 Uhr vorgelegt hat, um mehr Energieeffizienz. Zum Beispiel soll der Effizienzstandard 55 beim Bauen, der wird verbindlich festgeschrieben, jetzt dann ab dem nächsten Jahr. Man will auch, dass eingebaute Heizungen künftig zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Und die Grünen-Chefin Ricarda Lang, die Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang, hat sinngemäß gesagt, das wäre sozusagen der Einstieg vom Ausstieg aus der Gasheizung. Und sie war ohnehin, muss man sagen, von diesem ganzen Paket doch sehr angetan und hat das in folgenden Worten, um mal so einen Eindruck zu bekommen, beschrieben.
Es geht dabei um nicht weniger als den Abschied von der fossilen Wärme und den Abschied von den fossilen Gasheizungen, den wir hier als Koalition angehen. Wir sehen in diesen Zeiten, dass Unabhängigkeit Stärke bedeutet. Und genau darum geht es auch mit diesem Paket. Stärke, dass wir unsere Bürgerinnen und Bürger stärken, unsere Wirtschaft stärken und unsere Souveränität in Europa stärken. Deshalb machen wir 2 Dinge gleichzeitig: ein soziales Entlastungspaket, aber gleichzeitig auch eine energiepolitische Unabhängigkeitserklärung.
Naja, also doch ziemlich große Worte, aber man hat ja auch lange dafür gearbeitet. 10 Stunden haben sie heute Nacht verhandelt. Also war schon auch, muss man sagen, einfach eine sehr schwere Geburt.
Ja, Herr Lambi, Sie haben vorhin schon angedeutet, dass Sie nicht den Eindruck haben, dass das jetzt ein Paket ist, was wirklich harmonisch ist. Ich habe schon den Eindruck, wenn ich das höre, da ist wirklich von allem, was vorher mal angesprochen wurde, ein bisschen was dabei. Also schon immer noch so eine blinkende Ampel, vielleicht mit allen Farben, die gleichzeitig blinken.
Ja, das stimmt. Auf den ersten Blick, es wirkt kompliziert. Das sind jetzt 5 Einzelmaßnahmen, die in Beziehung zueinander versetzt werden und es ist ja auch nicht leicht. Also das Konzept soll gleichermaßen effektiv, sozialverträglich und ökologisch sinnvoll sein. Und es kommt eben ein sehr kompliziertes Paket bei raus. Was mir auffällt ist, es ist im Kern auf 3 Monate angelegt. Also dieses ÖPNV-Ticket für 9 Euro und die Spritpreisabsenkung jeweils für 3 Monate. Das scheint mir noch sehr optimistisch zu sein. Ich glaube nicht, dass es mit 3 Monaten getan sein wird. Aber das kann man verlängern.
Da haben Sie natürlich recht. Das ist auch tatsächlich ein großes Problem, das die Koalition vor sich herträgt. Sie muss oder sie will reagieren auf die gestiegenen Spritpreise, auf die gestiegenen Lebenshaltungskosten. Und gleichzeitig stellt sich ja immer die Grundfrage, inwieweit kann der Staat gegen eine Marktentwicklung, wenn wir mal auf den Ölpreis gucken oder den Gaspreis, inwieweit kann Politik da überhaupt gegenhalten durch Subventionen? Und das war jetzt zum Beispiel auch eben eine Kritik an diesem Tankrabatt, den Lindner da ins Spiel gebracht hatte, dass man gesagt hat, das ist letztlich, versucht man da so sozusagen die Marktwirtschaft ein bisschen auszuhebeln. Und dieses Problem, muss man sagen, hat man natürlich jetzt auch mit dem Programm oder mit dem Maßnahmenpaket, was man jetzt vorgelegt hat, hat man eigentlich nicht gelöst, sondern es geht schon darum, dass eben jeder hier Gesichtswaren sozusagen sich nachher hinstellen kann und sagen kann, schaut her, ich habe auch was für mein Wählerklientel sozusagen erreicht. Und vielleicht nur der Vollständigkeit halber, weil das hatte ich nicht erwähnt, es gibt natürlich auch im sozialen Bereich Entlastungen, also 100 Euro zum Beispiel für Menschen in der Grundsicherung und auch nochmal einen Familienzuschuss pro Kind von 100 Euro. Also das ist natürlich auch was die Sozialdemokraten natürlich besonders gefordert hatten. Die wollen natürlich auch nicht zu kurz kommen.
Aber es ist ja schon bizarr, ganz kurz, dass ausgerechnet Christian Lindner dieses Paket nicht nur mitentscheidet, sondern auch in der Öffentlichkeit verteidigen muss, der ja nun sein halbes politisches Leben lang dafür gekämpft hat, dass der Staat sich möglichst weit aus allen Lebensbereichen der Gesellschaft raushalten soll. Und jetzt sieht man doch unter dem Druck der Ereignisse, einen massiven Eingriff, Sie haben es richtig beschrieben, Herr Mönchenberg, in die Marktmechanismen, ausgerechnet Lindner.
Ja, und gleichzeitig muss ich sagen, fällt mir vor allem wirklich auch dieser Move aus, so nenne ich es jetzt mal, diese 9 Euro pro Monat für den öffentlichen Nahverkehr. Das ist schon eine Ansage, finde ich. Also das zeigt mal wieder, wenn man das wirklich will oder wenn der Druck groß genug ist, dann geht das. Natürlich geht es da dann auch viel um die Ausgestaltung, aber da ist es ja tatsächlich schon vielleicht angebracht, auch von Zeitenwende zu sprechen.
Also mir sind das ein bisschen zu große Worte, muss ich ehrlich sagen, weil die Frage ist ja immer auch, irgendjemand muss das am Ende ja auch bezahlen. Das kostet ja alles enorm viel Geld. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also es heißt, das Ganze, dieses zweite Entlastungspaket kostet jetzt noch einmal 16 Milliarden Euro. Die der Staat da mobilisieren will. Und es wird dann aber auch noch mehr werden. Wir reden ja auch noch über den Ergänzungshaushalt, der insgesamt ansteht. Da fließen dann auch noch mal Mittel rein für die Versorgung der Flüchtlinge, die aus der Ukraine zu uns kommen. Es sind auch Wirtschaftshilfen noch im Gespräch. Also das Ganze wird schon richtig teuer. Und es stellt sich natürlich eben schon die Frage, bringt das wirklich jetzt so viel oder ist das nicht alles sehr symbolisch, weil eben zeitlich befristet? Und B, ist das nicht auch verpufft davon nicht viel, weil letztlich die Entwicklung der Preise vielleicht eben viel längerfristig ist und wir im Herbst dann über das dritte Entlastungspaket sprechen müssen? Also dann kommt die Koalition irgendwann auch an die Grenze der Finanzierbarkeit.
Wir möchten jetzt auf die Energiewende gucken. Ein richtig großes Wort, die funktioniert aber nicht ohne die Kommunen. Da geht es zum Beispiel um guten öffentlichen Nahverkehr, der auch die letzte Meile garantiert, damit eben möglichst viele nicht aufs Auto angewiesen sind, oder um den Ausbau von Photovoltaikanlagen. Und wie die kommunale Energiewende gelingen kann, damit befasst sich ein Kongress, der heute online stattfindet. Meine Kollegin Ramona Westhoff verfolgt den für uns. Ramona, worum geht's denn da konkret?
Es geht bei dem Kongress vor allem um Austausch. Also da treffen sich verschiedene Fachleute, zum Beispiel aus der Stadtplanung, Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen. Und die diskutieren verschiedene Projekte, stellen ihre Arbeit vor, diskutieren, welche Stellschrauben es gibt, um Städte und Kommunen eben klimaneutral zu machen. Also was man da alles praktisch tun kann und auch muss, um zum Beispiel den Projekt vielleicht auch zu beschleunigen.
Und Herr Lambi, es gibt schon verschiedene Projekte, die auf kommunaler Ebene versuchen, zum Beispiel die Mobilität klimafreundlicher zu gestalten. Also ich habe es schon angedeutet, da geht es manchmal um diese letzte Meile, also um Elektroautos, die als Sammelruftaxi fungieren soll. Ich habe aber oft den Eindruck, dass das immer in dieser Pilotphase stecken bleibt. Also hier ein Projekt, da ein Projekt, regional funktioniert es vielleicht. Aber wenn es dann an die Frage geht, kann das auch flächendeckend vielleicht funktionieren, dann ja, läuft dann doch irgendwie was schief. Wie sehen Sie das?
Naja, das hat sich ja mit der Gründung der Ampelkoalition zumindest auf dem Papier drastisch verändert, weil da steht im Koalitionsvertrag, also doch sehr ehrgeizige Ziele, nicht nur für diese Legislaturperiode, sondern auch deutlich darüber hinaus. Und man hat den Eindruck, dass das, was die Regierung da beschlossen hat, also für die, sagen wir, nächsten 4 Jahre, jetzt in wenigen Wochen irgendwie umgesetzt werden muss. Und da schaffen sie das nicht ohne die Kommunen und ohne die Privathaushalte. Insofern kommt dieser Kongress zum denkbar günstigsten Zeitpunkt, in einer Woche, in der der Druck auf die Bundesregierung also wirklich enorm steigt, sich einem Energieembargo gegen Russland anzuschließen. Sind das wesentliche Fragen? Wo bekommen wir denn nun das Öl und das Gas her? Und wie können wir es ersetzen durch fossile Energieträger? Und vor allem, wie und wo können wir denn nun Energie einsparen? Also das sind Fragen, die, ich gebe Ihnen völlig recht, immer mal so in den öffentlichen Debatten mitliefen. Aber jetzt in diesen Wochen und diesen Tagen sind sie so brennend, dass man ihnen gar nicht mehr ausweichen kann. Und ich spüre das auch in Gesprächen, zum Beispiel mit meinen Nachbarn. Also jetzt reden wir darüber, wie Solarzellen auf die Dächer unserer Häuser gebaut werden können, möglichst schnell. Und dann sagen die einen, würden wir auch gerne, aber die Handwerker, die bekommt man im Moment nicht, die sind überlastet. Also man merkt, da bricht eine Menge auf in der Gesellschaft und völlig zu Recht.
Ja, und dann gebe ich doch die Frage weiter an Ramona Westhoff, um auch noch mal weitere Beispiele anzugucken. Also beim Kongress, was werden denn da für Beispiele genannt von Kommunen für Projekte, die dann dazu beitragen, dass man als Stadt eben möglichst schnell und bürgerinnenfreundlich, klimafreundlich, klimaneutraler wird?
Da kann man vielleicht als Beispiel ganz gut auf Freiburg gucken. Das ist eine Stadt, die viele Ideen schon umgesetzt hat oder gerade dabei ist. Der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn hat auch zum Anfang des Kongresses ein paar Projekte vorgestellt. Und er hat erstmal ganz viel von Geld gesprochen. Also es gibt in Freiburg einen sogenannten Zukunftsfonds, der die Finanzierung dieser vielen Maßnahmen auch mittelfristig sicherstellen soll und eben nicht nur für eine Legislaturperiode. Also das ist ganz wichtig, dass man da die Finanzierung klar hat. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Projekte, an denen die Stadt gerade arbeitet. Also klimaneutrales Wohnen ist da zum Beispiel ein Thema. Da berät die Stadt ImmobilieneigentümerInnen. Es gibt einen komplett neuen Stadtteil, der vollständig klimaneutral gebaut werden soll. Öffentliche Gebäude, zum Beispiel das neue Rathaus, ist da so ein Leuchtturmprojekt. Das soll klimaneutral geplant werden. Und da ist also Bauen und Renovieren und Stadtplanung allgemein ein großes Thema. Energie und Wärme hängt damit ja irgendwie zusammen und ist auch nochmal ein eigenes Thema. Da will man in Freiburg zum Beispiel Abwärme stärker nutzen, also die Wärme, die in der Industrie sowieso entsteht. Da gibt es Pläne mit einer großen Molkerei direkt in Freiburg, mit deren will man zusammenarbeiten und diese Wärme nutzen. Oder auf dem Freiburger Stadion sollen große Solaranlagen entstehen. Das wäre so das größte Solaranlagenprojekt auf so einem Dach, das es bisher gibt, oder eins der größten. Man will da also stärker mit der Industrie zusammenarbeiten. Es soll einen neuen Industriepark geben, klimaneutral geplant natürlich. Viele, viele Stellschrauben also, die dann nötig sind, um so eine Stadt klimaneutral zu machen. Und das, was man als Bewohnerin vielleicht am ehesten direkt bemerkt, ist das Thema Verkehr, um das ja gerade auch schon kurz ging. Freiburg hat gerade ganz groß in den Fuß- und Radverkehr investiert. Da braucht es ja zum Beispiel sichere und gute Wege, damit ich eben auch gerne Fahrrad fahre oder zu Fuß gehe. In Kombination mit so Dingen wie neuen E-Bussen oder einem gut ausgebauten Nahverkehrsnetz natürlich.
Vielleicht können Sie ja Ihrem Nachbarn mal nach Freiburg schicken, Herr Lambi. Da gibt es vielleicht schon ein bisschen Anschauungsmaterial.
Ja, wenn Sie über Freiburg sprechen, da wird ja so ein Klischee auch erfüllt, was Freiburg betrifft. Ich freue mich wunderbar für die Freiburger, die aber ökologisch ja sowieso schon immer etwas weiter voraus waren. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn die nächste Modellstadt, sagen wir, Wanne-Eickel wäre oder Eisenhüttenstadt.
Herr Lambi, der Song ist von 79. Sie haben mir gerade erzählt, Sie waren auf einem The Clash-Konzert und können sich noch genau daran erinnern. Wann war das denn?
1982, und ich erinnere mich daran, also ich habe in London gelebt und bin häufiger auf Punk-Konzerte gegangen. Und The Clash war natürlich eine der führenden Punk-Bands dieser Zeit und hat sich mir tief eingebrannt. Und ich freue mich sehr, dass Sie das jetzt gerade gespielt haben, das Lied. Ich habe eben nochmal auf den Text von Joe Strummer geachtet, dem Sänger. Da singt er nämlich: A nuclear error, also ein atomarer Fehler, but I have no fear. Aber ich habe keine Angst. Ich weiß nicht, ob die das heute auch noch so singen würden.
Vielleicht auch so ein kleiner Optimismus oder so, den man da raushören kann, dass wir hoffentlich auch keine Angst haben müssen?
Wir sollten jetzt nicht zu viel in diesen alten Text von 1979 rein interpretieren, aber die Zeiten sind völlig andere, ohne jede Frage. Und also mich gruselt es, wenn ich auch diese Überlegungen der russischen Führung, was die atomaren Fähigkeiten, also militärischen atomaren Fähigkeiten betrifft, und sie unter bestimmten Voraussetzungen doch anzuwenden. Und da brauchen wir nur die Zeitung lesen, was da für Szenarien gewälzt werden.
Puh. Ja, und als Reaktion darauf geht es mir auch so, dass es ganz viel um Werte geht, oder das diskutieren wir ja eigentlich auch in diesem letzten Monat die ganze Zeit, dass es um Werte geht, die wir so als, mit denen wir aufgewachsen sind, die so als ganz selbstverständlich gelten. Also zum Beispiel der Wert der Solidarität, das spielt heute wieder eine Rolle bei der Bundesinnenministerkonferenz, die in Brüssel stattfindet. Da tauschen sich Bundesinnenministerinnen und Minister mit EU-Vertreterinnen und Vertretern aus, um eben zu klären, wie kann eine gute solidarische Verteilung von Geflüchteten stattfinden. Und da frage ich mich, das ist ja so ein Wert, Solidarität, da sagt man nichts dagegen sozusagen. Gleichzeitig führe ich mir dann immer wieder auch 2015 vor Augen, wo es zum Beispiel mit der freiwilligen Solidarität dann doch nicht so weit her war, EU-weit. Wie geht es Ihnen denn in diesen Tagen mit diesen Werten, die da auf die Probe gestellt werden?
Also was den Verteilschlüssel betrifft, erinnert die Diskussion von 2022 tatsächlich an die von 2015, 16. Ähnliche Rollenverteilung, aber dann doch nicht ganz. Die deutschen Innenminister, wenn ich das richtig sehe, fordern einen Verteilschlüssel, eine verbindliche Quote. Und die EU-Kommission in Brüssel hat den Deutschen signalisiert, nee, es wird keine verbindliche Quote geben. Also ein ähnlicher Konflikt, aber diesmal doch mit etwas anderen Rollen. Die Osteuropäer, die ja damals die Blockierer waren, sind diesmal die Bittsteller aus guten Gründen, weil sie natürlich die größte Last zu tragen haben. Also das wird spannend sein zu beobachten, auch wie sich Europa da zurechtruckelt. 2015, 2016 ist das grandios und auf ganz großer Bühne gescheitert. Es kann sein, dass sich das wegen diesen doch sehr unterschiedlichen Interessen jetzt anders gestaltet. Es wäre jedenfalls sehr zu hoffen.
Bleiben wir natürlich auch dran und berichten weiter. Ein anderer Wert, der ja immer wieder jetzt so in die Waagschale geworfen wird, ist, oder ich weiß nicht, ob man es gut als Wert bezeichnen kann, aber ist der Pazifismus, der oft wie so ein Elefant im Raum steht, wo alle, habe ich so das Gefühl, mit großen Augen davor stehen und ihn vielleicht so langsam ein bisschen zurückrücken lassen. Und wir hatten heute Morgen Konstantin Wecker bei uns im Interview. Und der hat nochmal ziemlich doll klar gemacht, wie wichtig ihm diese Friedensverehrung eigentlich ist.
Ich bin ein Nachkriegskind und ich habe einen Vater gehabt, der in der Nazizeit den Kriegsdienst verweigert hat und wie durch ein Wunder überlebt hat. Und der Pazifismus hat mein ganzes Leben geprägt. Und ich hatte die Chance, 70 Jahre, und das ist weltgeschichtlich ziemlich einmalig, ohne Krieg erleben zu dürfen. Und das gab die große Möglichkeit für uns alle in der Friedensbewegung, wirklich über Frieden anders nachzudenken, als natürlich in den Jahrzehnten vorher, die von Weltkriegen durchseucht waren. Wann beginnt man denn überhaupt mal mit Frieden? Und jetzt geht es wieder so weit. Und jetzt geht es wieder so, dass wieder Kriegsideale verbreitet werden. Und da mache ich nicht mit.
Machen Sie damit, Herr Lambi?
Also ich habe auch nicht 70 Jahre, aber doch einige Jahre, Jahrzehnte Frieden erleben dürfen. Ich habe auch verweigert, ich war auch Teil der Friedensbewegung, komme aber zu anderen Schlüssen als Konstantin Wecker. Aber er sagt in dem Interview an anderer Stelle, er will, dass die pazifistische Stimme nicht stirbt. Und da treffen wir uns. Also ich finde, man muss muss den Pazifismus aushalten. Und ich denke, man sollte tatsächlich ein schlechtes Gewissen ertragen, wenn man zum Beispiel im Bundestag für die Lieferung von Waffen in ein Kriegsgebiet stimmt. Und das ist ja ein Gewissenskonflikt, den nicht nur die Parlamentarier ertragen, sondern in dem wir als Land stecken. Und deshalb bin ich froh, dass in dieser jetzt aufgeheizten Stimmung ist Personen wie Konstantin Wecker gibt, die nach wie vor ihre pazifistische Stimme erheben. Und wir müssen aufpassen, dass wir bei diesem Wirtschaftskrieg, in dem wir stecken, ja Gottlob in Deutschland noch nicht in diesem militärischen Krieg als aktive Teilnehmer, also der Krieg wird ja noch nicht hier in Westeuropa ausgetragen, aber ein Wirtschaftskrieg tobt. Und da geht es um das Durchhaltevermögen einer Gesellschaft, auch um Opferbereitschaft. Und sie werden mehr Opfer abverlangt werden. Und das geht nur, wenn die Bundesregierung es schafft, Feindbilder zu schaffen. Das ist meine große Sorge, damit wir weiter opferbereit sind. Und da müssen wir allesamt aufpassen. Deshalb höre ich das gerne, was Konstantin Wecker da fordert, auch wenn ich selber zu anderen Schlussfolgerungen komme. Und das ist ein Appell an die eigene Zunft, also an uns Journalistinnen und Journalisten, mindestens in der Sprache nicht aufzurüsten und keine Feindbilder zu schaffen.
Wichtig wird das Saarland, oder ist es eigentlich auch schon. Am Sonntag wird nämlich dort gewählt. Das ist die erste Landtagswahl nach der Bundestagswahl, also quasi eine Art Stresstest für die Ampel. Herr Lambi, was denken Sie, kann man in dieser gegenwärtigen Lage überhaupt so punktuell sagen, das ist ein Stresstest? Weil es ist ja quasi so ein Dauerstresstest, den die Ampel da gerade vor sich hat.
Naja, er wird von der Ampelregierung in Berlin, vor allem von der SPD, sicher als Stresstest für die Ampel ausgegeben und dann, so ist meine Vermutung, als erfolgreich bestandenen Test gewertet werden. Die Union, wenn sie, was ich vermute, nicht gut abschneidet, wird sagen, ja, das sind alles regionale Besonderheiten. Und das ist auch nicht ganz verkehrt, wenn man sich das Spiel vor allem von Oscar Lafontaine anschaut, das er in den letzten Monaten und auch in den letzten Tagen gespielt hat. Denn ich glaube, ihm kommt da doch eine Rolle zu, die jetzt, weil wir alle über die Ukraine sprechen und Energiekrise, nicht so richtig betrachtet wurde. Denn Oscar Lafontaine, das ist ja auch gemeldet worden, ist vor, ich glaube, 10 Tagen aus der Partei der Linken ausgetreten. Und er hat damit den maximalen Schaden seiner ehemaligen Partei, die er mitgegründet hat, 2005 angerichtet.
Und vielleicht kurz für alle, die zuhören, er ist eben prominentes Parteimitglied tatsächlich im Saarland, also saarländischer Landtagsfraktionschef bei den Linken.
Genau, gewesen. Das war er von, ich glaube, 2009 an, also doch sehr lange. Und er war in einem Kleinkrieg, also einem größeren Kleinkrieg, mit dem Landesvorsitzenden der Linken, Thomas Lutze, verwickelt. Das würde jetzt sehr weit führen, worum es da im Kern ging, aber die haben sich wirklich bekriegt. Komisches Wort, nicht, wenn man heute das Wort bekriegt sagt.
Wollte also gerade sagen, wir haben gerade eben noch über die Wortwahl gesprochen.
Genau, Sie haben völlig recht. Deshalb ist auch gut, dass uns das auffällt und ich gleich das korrigiere. Also sie haben sich massiv gestritten, so ist es, glaube ich, sprachlich korrekter. Und Lafontaine hatte die Wahl jetzt entweder vor der Landtagswahl oder nach der Landtagswahl die Partei zu verlassen. Dass er das vor der Landtagswahl groß verkündet hat, zeigt, dass sein Hass auf die Linken inzwischen größer ist als der Hass auf die SPD. Denn dieser Austritt wird dazu führen oder kann dazu führen, dass viele Stammwähler der Linken, die hatten ja bei der letzten Landtagswahl noch fast 13%, jetzt mit ziemlicher Sicherheit nicht die CDU oder FDP wählen, sondern zur SPD überlaufen. Und das kann dazu führen, dass es da einen Wechsel an der Regierungsspitze geben wird und dass die neue Regierungschefin dann Anke Rehlinger von der SPD sein wird und Tobias Hans von der CDU, der aktuelle Ministerpräsident, ziemlich dumm in die Wäsche schaut. Das hat auch noch andere Gründe, aber das Spiel von Oscar Lafontaine ist im Saarland nicht zu unterschätzen.
Aber ist das dann tatsächlich, also das zeigt sich ja auch schon an den Umfragen, die Linken sind jetzt gerade bei 4%, wenn ich es richtig sehe. Aber schadet das auch der Linken bundesweit? Ich meine, die hat es ja eh nicht so leicht. Die ist gerade so im Bundestag gelandet durch ihre 3 Direktmandate, die sie da noch zusammengekratzt hat. Also ist das jetzt so ein Saarland-Ding oder tatsächlich auch ein bundesweites Linken-Ding?
Es ist beides. Und Lafontaine ist natürlich neben Gregor Gysi eine Gründerfigur. Also der ist auch bundesweit nicht zu unterschätzen, auch wenn er in den letzten Jahren nicht mehr die große Rolle im Bund gespielt hat. Aber seine Ehefrau Sarah Wagenknecht, die ist ja immer noch bei den Linken. Und das wird jetzt interessant sein zu beobachten, ob die ihrem Mann nach der Wahl folgt. Also die sind ja verheiratet. Und auch aus den Linken austritt, weil aus ganz anderen Gründen sich das neue Partei-Establishment der Linken und Sarah Wagenknecht ziemlich streiten. Also da bricht bei dieser Partei so viel auf und einiges ist jetzt unterm Deckel gehalten worden wegen der Saarlandwahl. Nicht alles konnte man unterm Deckel halten. Lafontaine hat seinen Beitrag dazu geleistet, aber es kann sein, dass es nach der Wahl dann auch im Bund der Linken ziemlich zur Sache geht.
dürfen wir gespannt bleiben, was passiert. Vielen Dank, Stefan Lambi, fürs Sortieren der Themen heute. Vielen Dank für Ihre Gedanken.
Danke Ihnen, Frau Münkel.